ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wir sind heute zu zwei Dritteln in der Slowakei und zu einem Drittel in Polen. So grundsätzlich zumindest, denn heute kümmern wir uns inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt um das kleinste Hochgebirge der Welt, wie die Hohe Tatra gerne genannt wird. 2500 Nationalparks, ein UNESCO-Biosphärenreservat. Es gibt dort eine Menge zu entdecken, aber zuerst einmal eine Menge zu erklären. Alexander Musik lebt in Wien, ist jetzt von dort zugeschaltet und kennt sich in und mit der Hohen Tatra gut aus. Hallo Alexander.
Guten Morgen, Udo.
Guten Morgen, guten Tag. Erkläre mal, Alexander, was ist das Besondere an der Hohen Tatra? Was ist für dich das Besondere?
Ich würde sagen, das Besondere ist eben dieses kleinste Hochgebirge der Welt zusammen mit der kilometerlangen Brachfläche vorne dran. Wenn man sich nämlich erstmal dahin begibt zu diesem scharf konturierten Hochgebirge, das man erst nur aus der Ferne sieht, dann fährt und fährt und fährt, zum Beispiel mit der Eisenbahn, und plötzlich steht man davor und es ist unglaublich faszinierend, wie schroff und scharf konturiert eben diese 2500 Gipfel da auf einen zukommen. Dieser Gegensatz zwischen dem ganz flachen, zwischen dem lange flachen und dem plötzlich ganz hohen, ich glaube, das ist für mich das Wesentliche, das so hängen bleibt in der Erinnerung.
Das scharf konturierte, das kann man sich schon mal merken. Du hast eben gesagt, mit der Eisenbahn. Wie ist man dort unterwegs? Mit der Eisenbahn, dem Zug, geht das auch mit dem Auto? Wie erschlossen ist das Gebiet, die Hohe Tatra?
Die ist sehr gut erschlossen. Die meisten Menschen kommen wie überall mit dem Auto und einige wenige kommen doch mit dem Zug. Denn erstaunlicherweise ist auch dieses Hochgebirge mit dem Zug sehr gut angebunden. Man kann dort von Poprad aus, also der Stadt in der Ebene, innerhalb von einer Stunde in sehr nette Orte auf 1000 Meter, 1500 Meter gelangen. Und das natürlich mit einer Landschaft, die sich sehen lassen kann.
Ja, du hast Poprad eben schon erwähnt. Das ist ja ein wichtiger Ort, wenn man in der Hohen Tatra reist, wenn man in die Hohe Tatra reist. Beides gilt ja. Warum ist das wichtig, Poprad?
Es ist ein wiederum gut angebundener Ort, der von Wien aus zum Beispiel in 6 Stunden zu erreichen ist. Eine gut 50.000 Seelengemeinde, nicht sehr attraktiv als Stadt an sich, aber eben als Ausgangspunkt wunderbar geeignet, um von dort schon das Panorama dieses Biosphärenreservats zu erahnen, wenn es nicht gerade im Dunst liegt. Und auch für Tagestouren der ideale Ausgangspunkt, wenn man nicht Lust hat, oben im Gebirge selbst zu übernachten.
Alexander, wir treffen heute gleich mehrfach Deutsche, Mitglieder der deutschen Minderheit dort. Was hat dich daran interessiert?
Nun, ich finde, Minderheiten sind immer interessant und die deutsche Minderheit zumal, die gibt es schon seit Jahrhunderten dort. Viele sind es nicht mehr, aber die Deutschen sind dort eine anerkannte Minderheit. Sie ringen um Sichtbarkeit und mich hat interessiert, wie sie das schaffen, überhaupt noch ihre Sprache, ihren speziellen Dialekt dort in der ZIPS, das ist die Region, um die es geht, zu erhalten und wie sie vielleicht auch ihr Brauchtum noch erhalten können und vielleicht dafür auch andere noch interessieren können.
Sie ringen um Sichtbarkeit, sagst du. Brauchtum, ist das Deutschsein in der Hohen Tatra rückwärtsgerichtet oder nicht?
Es ist überhaupt nicht rückwärtsgerichtet. Es ist nur vom Verschwinden bedroht. Einerseits aus finanziellen Gründen, weil es nicht mehr viel Zahlungen auch von der slowakischen Regierung dafür gibt. Und andererseits, weil eben viele, viele Deutsche auch abwandern bzw. abgewandert sind. Und die Mühen, sozusagen noch Deutsch und diesen speziellen Dialekt dort zu erhalten, dadurch umso größer werden.
Dann jetzt mit Alexander Musik nach Poprad.
Großer Bahnhof am kleinen von Poprad Tatry. Die Elektritschka Kometa steht abfahrtbereit am Gleis. Die Nostalgiebahn Kometa, Baujahr 1913. Zwei Waggons, dunkelgrün lackiert, das Innenleben auf Hochglanz poliert. Das Holz der Sitzbänke, der Fensterrahmen, der Trittstufen, das Messing der Lampen und der Instrumente am Führerstand. Und nicht zuletzt glänzen Uniform und Schirmmütze des Lokführers.
Ich heiße Jan Sabaka und bin der Vorstand des historischen Eisenbahnvereins hier in der Hohen Tatra. Wir reparieren die Züge, kümmern uns darum, dass alles in Ordnung ist und fahren sie natürlich auch. Die Höchstgeschwindigkeit des Kometa ist 30 Kilometer pro Stunde. Wenn der Zug schneller als 30 fuhr, hatten die Leute das Gefühl, dass er ein Komet ist. Ein Stern sah das aus.
Sabaka hat die Räder überprüft und die Bremsen, dreht einen Hebel am Armaturenbrett und der Zug setzt sich in Bewegung. Der junge Mann schaut freundlich lächelnd in die Landschaft und seine Freude überträgt sich auf die Signalpfeife seines Kometa, die er lieber einmal öfter als nötig hören lässt.
Nicht jeder kann den Kometa fahren. Es ist schwierig, dafür Lokführer zu finden, denn diese Arbeit muss man vor allem mit dem Herzen machen. Nichts funktioniert automatisch wie bei den neuen Zügen. Deshalb ist es auch ein Problem, Lokführer zu finden, die das alles wissen. Hier bei den alten Zügen muss man alles selber machen. Alles kontrollieren, die Bremsen, die Räder, damit die Sicherheit der Fahrgäste und des Personals gewährleistet ist. Ich bin hier geboren, habe hier meine Kindheit verbracht. Ich liebe die Berge und Eisenbahnen. Deshalb ist es für mich die ideale Kombination. Und ich bin sehr glücklich, hier zu leben.
Erst geht es gemächlich kilometerweit über die Ebene dahin. Maisfelder und Brachland ziehen vorbei. Eine Schafherde. Die Schwerarbeit für den Kometa kommt erst noch, wenn der Zug Steigungen von 6,5 und einmal sogar 7,7% bewältigen muss. Nach 10 Minuten die erste Station. Velkislaukow, der Fahrdienstleiter, den es streng genommen nicht mehr bräuchte, kommt aus seinem Häuschen und fertigt den Zug ab. Dann windet sich der Zug in die Höhe, die Bergkette der Hohen Tatra rückt näher.
Alle Jahreszeiten sind sehr schön, denn sie sind immer völlig anders. Im Winter gibt es hier ganz viel Schnee. Im Herbst ist alles verfärbt, weil die Blätter in allen Farben leuchten. Im Sommer wechselt es zwischen Sonne, Sturm und Gewitter. Und im Frühling blühen die Blumen und die Natur erwacht nach dem Winter. Da wir im Nationalpark sind, kommt es ziemlich oft zu Situationen, dass Rehe, Füchse oder Bären die Schienen überqueren. Damit muss man rechnen. Die Tiere sind hier zu Hause. Wir sind die Besucher.
Jan Sabaka holt aus einem Fach an der Seite des Führerstands eine Plastikflasche hervor, gefüllt mit feinem Sand.
Bergauf ist es kein Problem zu bremsen, aber bergab, wenn die Schienen glatt vom Eis oder vom Laub sind, schon, dann ist der Bremsweg einige hundert Meter. Deswegen haben wir eine Flasche Sand mit, damit man den Sand auf die Gleise streut, um den Zug zu bremsen.
Nach exakt 52 Minuten fährt der Kometa planmäßig in Stary Smokovets ein, einer lebhaften Tourismusgemeinde auf 1010 Metern Seehöhe. Historische Palasthotels sind zur Renovierung eingerüstet, Fachwerkvillen in Alpenästhetik des 19. Jahrhunderts wechseln mit nüchternen Apartmenthäusern und Bauten aus den 1960er Jahren ab. Überbleibsel der nordischen Ski-WM von 1970. Es gibt einen Kurpark, Gasthäuser, wo die Touristen bei Kaffee und Kuchen sitzen, Souvenirbuden, einen Supermarkt. Der Zug macht 20 Minuten Pause, um den Gegenzug aus Strpske Pleso, einem hochgelegenen Bergsee, umgeben von touristischer Infrastruktur, abzuwarten. Die Strecke ist eingleisig. Unterhalb des Infozentrums hat nach langer Renovierung das Skimuseum seine Pforten wieder geöffnet. Vlado Hubac und seine Frau Martina Hubatschowa haben es mit Liebe für jedes Detail eingerichtet.
Ich sammle diese Sache 25 Jahre schon.
Hubatsch zeigt auf sein Lieblingsobjekt, einen historischen Bobschlitten, den seine Kinder unterm Schnee im Wald gefunden hatten. Das nun restaurierte Sportgerät verweist auf die ruhmreiche Vergangenheit Tatranska Lomnitzas als Wintersportort. Hier gab es mal 3 Bobbahnen. Noch immer kommen viele Touristen.
Meistens aus Polen, aber kommen Leute aus Rumänien, aus Tschechei. Ja? Und diese Skipisten sind gut präpariert.
Historische Skier und Bobschlitten wurden in mehreren Räumen ins rechte Licht gerückt. Bergausrüstung, eindrucksvolle Fotodokumente zeichnen die hohe Zeit des Wintersportortes nach. Sogar eine Blockhütte, die abgebrannte Gertrudenhütte, wurde im Museum nachgebaut. Wer durchs Fenster schaut, wundert sich über eine alte Underwood-Schreibmaschine auf dem karg gedeckten Tisch. Sie steht für die Leidenschaft der gebürtigen Zipserin und Bergsteigerin Agnes Gertrud Scholz. Das Schreiben. Die Fabrikantentochter sprach Deutsch, Ungarisch und Französisch und schrieb Lieder und Gedichte. Sie führte auch Regie im eigens von ihr gegründeten Laientheater. 1944 floh sie mit ihrer Familie vor dem Krieg und ließ alles zurück.
Ja, das war die erste Frau, welche Ski fahren, ja, in den Hohen Tatra.
Kinder finden es interessant. Eine Hütte ohne Heizung und fließend Wasser. Und dann steht da plötzlich die alte Schreibmaschine.
Sie hat Libretto geschrieben. So in Freizeit hat sie viel schreiben, deshalb ist dort diese Maschine.
Das kleine, feine Museum hat die Familie selbst finanziert. Gibt es für solche Projekte keine Förderung durch die Gemeinde oder die Region? Vlado winkt ab. Da könne man lange warten. Freie Fahrt für den Kometa bis Tatranska Lomnica. Ein schmuckes altes Bahnhofsgebäude mit viel Fachwerk und Patina. Die Bahnhofsgaststätte existiert noch und könnte so auch vor 50 Jahren ausgesehen haben. Aus dem ehemaligen Gepäckraum auf der gegenüberliegenden Seite ist die höchstgelegene Vinothek der Slowakei geworden. Tom Bugi, früher TV-Journalist, hat umgesattelt und verkauft hier nun ausgewählte slowakische Weine aus den kleinen Karpaten in der Nähe der Hauptstadt Bratislava. Das Mekka des guten Weins, wie der junge Mann lachend sagt.
We open it because, you know, in High Tatras and so in Slovakia and these places, mostly people like to drink.
Wir haben den Laden eröffnet, weil die meisten Leute in der Hohen Tatra andere Flüssigkeiten trinken und wir ihnen ein bisschen Kultur bringen wollten. Mein Chef Thomas ist Sommelier. Als wir noch studierten, haben wir den Winzern beim Lesen immer geholfen. Deshalb haben wir spontan beschlossen, es zu machen. Seit diesem Jahr haben wir auch Kühlschränke, den Gourmand und den Milchkühlschrank mit Produkten von 6 Bauernhöfen. Qualitativ hochwertige Lebensmittel. Joghurt, Käse, Fleisch, Rind, Huhn. Glückliche Hühner, die jeden Morgen Mozart und so weiter zu hören bekommen. Keine Stresshormone. Ich selbst war Vegetarier, aber nachdem ich dies hier gegessen habe, mag ich Huhn wieder.
Chicken. 2019 haben die beiden angefangen. Mittlerweile, so Tom Bugi, gäbe es Kunden aus aller Welt, die gerne wiederkämen auf ein Glas auf der kleinen Terrasse mit Blick in die Berge oder in der gemütlichen, mit viel Holz ausgestatteten Vinothek.
Die höchstgelegene Vinothek, das heißt, ein Grund, Alexander, für das Reisen in die Hohe Tatra ist gutes Essen und Trinken?
Nicht unbedingt, auch wenn die slowakischen Weine sehr, sehr gut sind, wie auch die Weine aus Österreich, Ungarn und Tschechien. Es gibt deftige Hausmannskost in der Hohen Tatra, so wie es sich für eine Bergregion auch geziemt, wenn man so will. Interessanterweise sind auf den Berghütten, da wird noch richtig der Kochlöffel geschwungen. Da werden erstaunliche Gerichte angeboten, wenn man bedenkt, dass die Zutaten dafür alle frisch sind und mit den Bergträgern, über die wir noch sprechen werden, ja erstmal da auf die Berge geschafft werden müssen.
Naja, so schlecht hört sich das für mich gar nicht an, was du gerade beschrieben hast. Da kann man vielleicht doch gut essen und trinken. Welche Touristen sind denn unterwegs? Wen hast du da getroffen?
Erstaunlicherweise sind in der Regel Touristen aus der Slowakei, aus Tschechien und aus Polen unterwegs. Touristen aus Österreich, Deutschland oder gar Westeuropa, weiter westlich, sind überhaupt nicht anzutreffen. Nach wie vor scheint hier eine unsichtbare Grenze zu sein. Die Tatra ist der Anziehungspunkt für einheimische Touristen und für Leute, die immer schon in die Tatra gefahren sind. Ansonsten kann man da wenig Tourismus finden, aber der ist auch schon genug.
Jetzt nochmal ein Tipp für alle, die in die Hohe Tatra wollen. Eindrücke der wirklich wunderbaren Landschaft der uralten Wälder und der Bären gibt es in der ARD-Mediathek. Die Hohe Tatra im Reich der Bären leicht zu finden. Der Link auch in unseren Shownotes. Alexander, wie sieht es mit der aktuellen Politik aus von Ministerpräsident Robert Fico? Die ist ja immerhin, na, man kann schon sagen, umstritten, nicht? Merkt man das auch in den Bergen?
Man scheint es sogar bis in die Hohe Tatra hinein zu merken. Es gibt da einen legendären Bergträger namens Viktor Beranek. Der hat sich offen in einem offenen Brief gegen die Politik Robert Ficos gewandt, nämlich gegen dessen mangelnde Ukraine-Hilfe, wie er findet. Und das hat ihm dann gleich, wie er glaubt, eingebracht, dass seine Berghütte, bei der er jahrzehntelang Pächter war, dass der Vertrag für diese Hütte nicht mehr verlängert wurde. Er glaubt, dass das alles ein Werk von der langen Hand von Robert Fico ist. Das kann aber auch ein bisschen Aberglaube sein.
Aberglaube oder Politik auf jeden Fall spürbar in der Hohen Tatra.
Auf jeden Fall spürbar.
Wir lernen jetzt mit Alexander Musik etwas wirklich nur noch Seltenes kennen, nämlich Sherpas in der Hohen Tatra.
Am Kreuzungspunkt der Wanderwege oberhalb des kristallklaren Bergsees Popratsgeplesso auf 1494 Metern Seehöhe machen Wanderer und Spaziergänger gewöhnlich eine kurze Pause und studieren die Markierungen. Eine weist in Richtung der Kata Podrismi, der Hütte unterhalb der Risi-Spitze. Unter der Markierung steht eine hölzerne Trage mit einem darauf geschnürten leeren Bierfass. Ein stummer Appell an alle, die bereit sind, das Fass auf dem Rücken zur Hütte zu tragen. Die Belohnung nach der mehrstündigen Schwerarbeit, ein Glas heißer Tee. Viktor Beranek hat 20 Jahre lang die Kata Podrismi beliefert, als einer der professionellen Träger, die es nur in der Tatra gibt. Jetzt ist er 72, aber beim Treffen in Poprad ist ihm zuzutrauen, dass er sich jederzeit wieder eine Trage umschnallen würde.
Erstens mal, ich war Bergträger, wenn ich war schon 28 Jahre alt. Also ich war nicht ganz so jung. Ich war schon Mann, ja, erwachsener Mann.
44 Kilo schwer war seine erste Last, erzählt Beranek. Doch er wollte mehr. 80, 100 Kilo trug er bis zur Hütte unterm Risi. Die liegt auf 2250 Meter. Und die Träger nehmen außerdem gerne eine gefährliche Abkürzung.
Und die ist sehr gefährlich, weil der Träger dort braucht nicht nur Fuß, aber auch Hand.
Die meisten Hütten im Nationalpark werden nicht per Hubschrauber versorgt. Das wäre zu teuer. Und eine Forststraße gibt es auch nicht. Also kraxeln nach wie vor Männer mit altertümlich anmutenden Tragen unermüdlich zu den Hütten. Übermannshoch stapeln sich Bierfässer, Brennstoff, Lebensmittel, Ersatzteile für die Hütte auf dem Rücken der Tatra-Sherpas. Lasten über 100 Kilogramm sind keine Seltenheit. Die Tragen sehen fast so archaisch aus wie vor 100 Jahren. Ein leiterartiges Gestell aus Eschenholz mit Gurten aus ausgedienten Feuerwehrschläuchen. Über dem Kopf des Trägers knickt die Leiter nach vorn ab. Dort, wo es scheuert, ist sie mit Schaumstoff verstärkt. Wichtig ist, so zu stapeln, dass das Gleichgewicht am Berg stabil ist.
Die leichte Sage muss unten und die schwere oben, weil es sehr, sehr wichtig, wie hoch ist Gleichgewicht. Wenn ist der Träger nieder, auch die Trage muss nieder sein.
Er sei 1,80 Meter groß, entsprechend hoch musste auch seine Trage sein. Beranek trug Lebensmittel für Hunderte von Touristen auf verschiedene Hütten, und zwar immer frische. Denn auf den Hütten ist kein Strom und auch kein Kühlschrank.
Das ist nicht wie hier zum Beispiel in Poprad oder in Höhe 500 Meter. Wir müssen heizen, auch im Sommer, weil wir müssen kochen. Also wir tragen Lebensmittel, wir tragen Holz, wir tragen Kohle, wir tragen zum Beispiel Gas. Alles, was die Hütte braucht.
Dutzende Träger sind in der Tatra unterwegs und gehören offiziell zum slowakischen Kulturerbe. Einsam stapfen sie mit ihrer Last, auch durch Schnee und Eis, mit den Gedanken scheinbar in einer anderen Welt. Es zeugt von Respekt, sie jetzt nicht anzusprechen.
Alles andere, was der Träger hat im Kopf, muss weg. Keine Probleme. Ich muss konzentrieren nur auf dieses Aufstieg. Ich muss nicht eine andere Probleme im Kopf haben.
Einen Marathonläufer darf man auch nicht stören in seinem Lauf, sagt Beranek. Genauso sei es bei Ihnen, den Trägern.
Und wer Sie werden einen Träger sehen und den Träger steigt, keine Fragen. Wer der Träger sitzt, dann bitte kommen zum Trägen und dann Sie können fragen.
Ortswechsel. Von Poprad geht es wieder hinauf nach Stari Smokovets, diesmal im schnellen, modernen Zug. Stefan Batschkor, genannt Pista, betreibt dort sein Sherpa-Café in einem der ältesten Häuser im Ort, dem sogenannten Swiss House, einer geräumigen Blockhütte im Schweizer Chalet-Stil. Pista ist Bergführer, Bergretter und Träger, ein sehniger, durchtrainierter Mann. Seinem urigen Café angeschlossen ist ein Einraummuseum, das die Sherpa-Geschichte illustriert. Pista hält es während des Gesprächs kaum auf der Holzbank. Es ist, als wäre er nur unterwegs, allein, ganz bei sich.
Wir sind in den Bergen, das Wetter muss man hinnehmen. In der Natur erkennt man, wie winzig man selber ist. Man kann Top-Kondition haben und gut vorbereitet sein, aber im nächsten Moment bist du ganz klein. Das ist ein gutes Gefühl. In diesen Momenten weißt du, was wirklich wichtig ist. Wenn du im Sturm die Hütte erreichst, kann ein Glas heißer Tee das Wichtigste in deinem Leben sein. Das sollte jeder mal gespürt haben.
It's good, I think, for everybody to sometimes to feel something like this, okay?
Vielleicht hat Pista auch einfach keine Lust mehr, Fragen zu beantworten, die ihm schon zu oft gestellt wurden. Ob er beim Tragen in der Einsamkeit keine Angst vor Bären habe, zum Beispiel.
The often question is from the visitors, tourists, are about the situation with the bears. I have never problems. Okay, my first season was in.
Die Touristen fragen in der Regel nach den Bären. Ich hatte nie Probleme. Mein erster Einsatz war 1996. Da war ich ein junger Träger und mehrmals habe ich Bären getroffen. Und nie war es gefährlich für mich. Sie sind Teil der Natur. Das müssen wir akzeptieren und respektieren. Jede Begegnung ist anders. Langsam bewegen, Lärm machen, sehr einfach. Jedes Wildtier kann einem Menschen begegnen. Sie jagen uns nicht oder essen uns auf. Wir sind keine Beute. Es gibt unglückliche Momente, wenn man zwischen Mutter und Kind ist. Aber die Statistik sagt, viel mehr Leute sterben beim Klettern als durch Bären. So gefährlich ist das also nicht.
But from the statistics, much more people died like by climbing like by the bears. It's not the biggest dangerous place or moment.
Oder durch eine Lawine, wie es einem Freund und Sherpa-Kollegen im Jahre 2000 passiert ist. Auch zur Erinnerung an ihn findet regelmäßig die Sherpa-Rallye statt. Männer tragen 60 Kilo, Frauen 20. Es ist ein Rennen, eine gemeinsame Erinnerung und ein Treffen der Community, sagt Pista.
Alexander, sind Bergsteiger, Bergsteigerinnen Kenntnisse hilfreich oder sogar notwendig?
Hilfreich sind sie immer, manchmal sogar notwendig, denn es gibt wirklich Steige, die man nur mit Trittsicherheit auf jeden Fall bewältigen kann. Viele Touristen, Touristinnen bleiben aber auch auf sozusagen ausgetretenen Pfaden, gehen gar nicht so weit. Und dann kann man auch mit dem Kinderwagen oder mit dem Fahrrad diese Strecken bewältigen. Aber es gilt natürlich, wer sich am Berg auskennt, hat mehr davon.
Hast du Reisende mit Kinderwagen gesehen, mal ehrlich?
Ich habe sehr viele Reisende gesehen, die durchaus ohne Outdoor-Kleidung ziemlich exponierte Pfade gegangen sind. Sogar das Baby in einem Korb vor sich hertragend. Also da muss ich schon sagen, sowas hätte es in Österreich nicht gegeben. Da hätten wir mit Kopfschütteln reagiert. Aber das ist das, wie ich finde, das Kennzeichen von zum Beispiel slowakischen Outdoor-Fans. Die achten nicht so sehr auf die Outdoor-Markenkleidung, sondern mehr so auf das Ziel, das sie vor Augen haben, nämlich zum Beispiel die Hütte mit dem warmen Tee.
Was muss man denn wissen, wenn man in die Hohe Tatra reist und von weit weg kommt? Was ist ein Muss und was geht gar nicht?
Wichtig ist, dass man genügend Jause, also was zu essen dabei hat und auch genügend Wasservorräte, denn die sind nicht so reichhaltig gestreut, dass man überall an eine Quelle kommt, das ist nicht selbstverständlich. Die Hütten sind auch nicht so zahlreich und das ist auf jeden Fall wichtig, aber das gilt in der Hohen Tatra wie überall auch in Bergregionen, dass man eben genügend Ausrüstung dabei hat, ich meine zu essen und zu trinken. Ansonsten ist das keine sehr komplexe Region, denn überall in den Bergen hat man ja die Anbindung, hat man kleine Bahnhöfe, man kann sich Strecken zurechtlegen und dann wieder in die Bahn steigen und wieder in die Talstation, wenn man dann zum Beispiel schlechtes Wetter aufziehen sieht.
Kommen wir nochmal, Alexander, auf die deutsche Minderheit zurück. Die spielt ja gleich eine Rolle wieder. Wie nah bist du ihnen denn als Deutscher aus Österreich gekommen?
Ich habe immer den Eindruck, dass die Vertreter der deutschen Minderheit sich sehr freuen, wenn man sich für sie interessiert, was normalerweise nicht der Fall ist. Ich würde sagen, sie bleiben unter sich. Und das ist ein Grund, weswegen sie vielleicht auch erstmal gar nicht so offen sind. Sie wissen ja, der Kontakt ist dann immer nur von kurzer Dauer, dann geht der Journalist wieder seiner Wege. Aber es ist doch spürbar, wenn man ein bisschen genau hinhört, wie eine Last auf ihnen scheinbar ruht. Diese Last eben bald nicht mehr da zu sein, nicht mehr als Minderheit überhaupt wahrgenommen zu werden, weil, wie schon angesprochen, das alles auf einem ja irgendwie absterbenden Ast ist, wegen der Auswanderung und wegen der mangelnden Finanzierung.
Mit Alexander Musik jetzt nach Kesmarok.
Der Bahnhof von Kesmarok, früher Kesmark, von 1889, ist ein Schmuckstück, das von der einstigen Bedeutung der alten Handelsstadt zeugt. Die Kupferdächer schimmern in der Nachmittagssonne. Die hohe, frisch ausgemalte Wandelhalle ist noch von Bauzäunen versperrt und unzugänglich. Für die 14 Kilometer von Poprad braucht der Zug eine knappe halbe Stunde. Viele Züge fahren hier nicht. Hinter dem Bahnhof liegt eine der vielen Roma-Siedlungen der Zips. Vor dem Bahnhof wartet Patrick Lompart. Er ist ehrenamtlicher Vorsitzender der Karpatendeutschen Jugend und Lehrer, wobei er den Job nicht besonders gerne macht. Die Schüler sind ihm einfach zu frech und unaufmerksam. Kurze Autofahrt zum Haus der Begegnung, einem schmucklosen Wohnbau. Lompart öffnet die Tür zu einem karg ausgestatteten, muffigen Büro, wo Süßigkeiten für die Kinder bereitstehen.
Wir befinden uns im Haus der Begegnung in Kesmark. Das ist eins von sieben Häusern der Begegnung von der deutschen Minderheit hier in der Slowakei. Die Oberzips ist typisch für ihre ehemalige deutsche Dörfer. Also zum Beispiel auch hier in Kesmark war früher ein deutsches Dorf. Dann wir haben hier auch Hopgarten. Das ist heutzutage auch noch ein deutsches Dorf. Also nach der letzten Volkszählung haben wir über 29%. Also wir haben jetzt auch ein zweisprachiges Ortsschild. Also Chmelnica und Hopgarten. Also früher hatten wir das nicht.
Lompart wohnt in Hopgarten und unterrichtet Deutsch in Kesmarok. Kesmarok heute, das ist ein autofreier, gepflasterter Korso, gesäumt von geduckten barocken Häusern, eine Holzkirche von 1717, die es ins UNESCO-Welterberegister geschafft hat, die riesige neobyzantinische evangelische Kirche von Theophil Hansen daneben, die spätgotische Burg, die Stadtmauer. Es gibt viel zu sehen, dazu die Landschaft der Hohen Tatra, die Berge rundherum. Doch Arbeit gebe es wenig, bedauert Lompart, der nie gedacht hätte, Lehrer zu werden.
Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Tradition erhalten. Zum Beispiel bei uns in Hopgarten, in den Nebendörfern, sind unterschiedliche Minderheiten. Also Ruthenen, eine polnische, goralische Minderheit und so weiter. Also jedes Dorf prägt mit einer anderen Tradition und Kultur. Und wir versuchen das weiter zu prägen jedes Jahr. Wir feierten dieses Jahr am 1. Juni, hatten wir das 32. Fest, Tag der deutschen Kultur. Zu uns kommen nicht nur unsere Mitglieder aus den 5 Regionen, wo die deutsche Minderheit geprägt ist, sondern auch die deutsche Minderheit aus Rumänien, aus Oberwischau. Also die kommen zu uns jährlich, präsentieren sich mit den Liedern und mit Tänzen. Bei uns im Hopgarten wird noch die alte Mundart, also der Dialekt, verwendet. Es wird nicht nur von den Älteren, aber wir versuchen das auch weiterzugeben an die Jüngere. Auch in der Schule wird es beigebracht, die Kinder lernen hopgärtnische Lieder. Sie tragen vor in der Mundart. Also wir versuchen das weiterzubringen, dass man das nicht vergisst und dass man auch so das erhält. Wann ich wurde besser, wusste ich, was auf Wissen. Eheit, Johai, wurde nicht schnell wählen. Nun meine Onkel Grisse.
Lompart denkt kurz über den Text nach, der ihm im Dialekt so leicht über die Lippen geht.
Wenn ich wusste, wo zwei Flüsse fließen, würde ich nichts mehr wollen, nur meinen Jungen grüßen. Also in diesem Sinne.
Der 36-jährige Germanist und promovierte Sozialwissenschaftler wünscht sich, dass mehr Jugendliche ins Haus der Begegnung kommen. Und er wünscht sich mehr Unterstützung, denn das Leben wird immer teurer in der Slowakei. Einen Teil ihres Hauses der Begegnung mussten sie schon untervermieten, um überhaupt Strom und Heizung bezahlen zu können. Auch die Wärmedämmung an der Hausfassade ist unfertig geblieben. Etwa 8.500 Deutsche gibt es noch in der Slowakei. Wird Lompart bleiben? Er ist hin und her gerissen. Eine düstere Stimmung scheint auf ihm zu lasten. Es ist dieselbe, die auch Ondrej Pöss umgibt, den Vorsitzenden des Karpatendeutschen Vereins. Pöss hat das Museum der Kultur der Karpatendeutschen in Bratislava aufgebaut und viele Auszeichnungen dafür bekommen, unter anderem das Deutsche Bundesverdienstkreuz. Zur Erinnerung an die karpatendeutschen Mitbürger, die 1944 bis 1947 gezwungen wurden, die Slowakei, ihre Heimat seit 800 Jahren, zu verlassen, steht auf einer Gedenktafel an der Fassade. Es gab auch Familien, die nicht vertrieben wurden, die bleiben mussten. Die von Ondrej Pöss gehört dazu.
Mein Vater, er war Bergmann in Mittelslowakei, in Krikerhau. Die alle Bergmänner haben sie dort behalten, die dürften nicht weg. Und ja, sie waren sogar im Streik, sie wollten weg, aber sie haben sie nicht gelassen. Teilweise die Familie war schon weg, wollten sie auch weit zu diesen kommen. Die Schicksale waren so. Und so waren auch Antifaschisten, aber die Zahl waren auch nicht groß. Manche waren auch organisiert in die kommunistische Partei, die sind auch geblieben. Es sind verschiedene Beispiele, welche waren auch im Aufstand Partisanen. Ehemaliger slowakischer Staatspräsident Schuster aus Metzenseifen, der ist auch ein Karpatendeutscher aus Metzenseifen. Seine Familie war aktiv, also als Antifaschisten, auch im Aufstand. Also die Familie ist auch da geblieben.
Es ist nicht so leicht, die junge Generation noch für die Kultur und Sprache der deutschen Minderheit zu interessieren. Gut 150.000 Euro hat der Karpatendeutsche Verein dazu zur Verfügung, plus Zuwendungen aus Deutschland und Österreich für Einzelprojekte. Leider trübt auch die Politik der Rechtsaußen-Kulturministerin Martina Šimkovičová die sowieso schon düstere Stimmung, nicht nur der Karpatendeutschen im Land. Die frühere Moderatorin eines Privatfernsehsenders entließ führende Köpfe der slowakischen Kunst- und Kulturszene, wickelte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab und hat es auf alles abgesehen, was von genuin slowakischer Nationalkultur abweicht. So zittern auch die Karpatendeutschen um ihre Sichtbarkeit im Land. Da ist es schon hilfreich, wenn es Menschen wie Katrin Litschko gibt, die Chefredakteurin des Karpatenblattes und des Podcasts Karpatenfunk, die eigentlich nur ein paar Monate in der Slowakei bleiben wollte.
Ja, und jetzt 16 Jahre später bin ich immer noch da. Also wie das Leben manchmal so spielt. Also wir versuchen vor allem den jungen Menschen zu vermitteln, dass es wichtig ist, dass man weiß, wo man herkommt, dass man ein Verständnis entwickelt für Menschen, die einer Minderheit angehören, für Menschen, die anders sind, und dass man Toleranz fördert und damit zusammenhängend auch Demokratiebewusstsein fördert.
Alexander, viel Urtümliches, nicht so viel Modernes. Wie lange bleibt das so? Wie groß ist der Veränderungsdruck?
Ich würde sagen, der Veränderungsdruck ist sehr groß, der Erschließungsdruck nämlich. Es gibt ja die Pufferzone des Nationalparks und dort sieht man, wenn man regelmäßig die Hohe Tatra besucht, immer mehr Häuser, Siedlungen aus dem Boden schießen. Erschließungsstraßen sind da auch zu sehen. Mit anderen Worten, es ist immer viel Geld im Spiel. Menschen siedeln sich an, wollen sich genau dort ansiedeln. Schöne Landschaft, gute Luft. Und das tut natürlich dem Nationalpark und dem Biosphärenreservat nicht so gut. Es gibt da eine Umweltbewegung auch, die das bedauert. Die Zivilgesellschaft ist ja nicht so ausgeprägt in der Slowakei wie vielleicht anderswo, deswegen wird das nicht so wahrgenommen. Aber der Erschließungsdruck und der Veränderungsdruck sind auf jeden Fall in der Hohen Tatra, würde ich sagen, auf der slowakischen Seite jedenfalls sehr hoch.
Tja, und wie immer gilt dann, möglichst schnell hin, solange es noch so ist, wie es gerade ist. Ne?
Das kann man nur empfehlen.
Mit Alexander Musik haben wir die Hohe Tatra kennengelernt, ganz speziell dort die deutsche Minderheit. Das war ein interessanter Einblick. Ich danke dir, Alexander.
Gerne, Udo.
Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Timo Lindemann, Wolfgang Sesko und Udo Schmidt.
Podcast von NDR Info.